Father and Son. Zwei Generationen. Ein philosophischer Podcast über die Welt an sich und im Besonderen.
Ich glaube nicht, dass der Krieg nur von den Großen, von den Regierenden und Kapitalisten gemacht wird. Nein, der kleine Mann ist ebenso dafür. Sonst hätten sich die Völker schon längst dagegen erhoben. Im Menschen ist nun mal ein Drang zur Vernichtung, ein Drang zum Totschlagen, zum Morden und Wüten. Und solange die ganze Menschheit, ohne Ausnahme, keine Metamorphose durchläuft, wird Krieg wüten. Wird alles, was gebaut, gepflegt und gewachsen ist, wieder abgeschnitten und vernichtet. Und dann fängt es wieder von vorne an. Anne Frank.
Gute Joachim.
Hi.
Schön, dich zu sehen.
Ja, freut mich auch.
Ich sitze hier ja jetzt tatsächlich schon in kurzer Hose, muss ich sagen. Nachdem irgendwie vor einer Woche wir uns noch über die Eisheiligen unterhalten hatten.
Bringst du sie zusammen?
Nee, überhaupt nicht. Also die Geschichte bringe ich, glaube ich, vielleicht noch ein bisschen zusammen. Die fand ich ganz spannend, aber den Namen habe ich ehrlicherweise.
Ich kann ja mal mit den Namen anfangen. Pankratius, Mamertus, Servatius, Bonifatius und Sophia. Und jetzt kannst du die Geschichte bringen.
Ja, also ich kann mich zumindest dran versuchen. Aber so wie du das erzählt hast, scheint es so zu sein, dass dieses Phänomen, was wir letzte Woche auch wieder erleben durften, dass irgendwie vom 11. bis 15. Mai, dass es dort immer besonders kalt ist, dass das ein Phänomen ist, was über meine Erfahrungswelt dieses Jahres, weil da ist es mir aufgefallen, hinausgeht und irgendwie die Menschheit scheinbar schon sehr lange begleitet. Und dass dieses Phänomen auch schon in der Ideenwelt und im Imaginären von vorangegangenen Gesellschaften verarbeitet wurde. Und so eben auch in der Bestimmung dieser Eisheiligen, wo dann eben gesagt wurde, dass, also wo mit dem Fakt, dass es immer jedes Jahr um die Zeit so kalt wird, damit umgegangen wurde, dass man gesagt hat, es gibt eben diese fünf Eisheiligen, die scheinbar an dem Tag zu Besuch kommen oder wirksam sind. Und ja, also so war, das habe ich jetzt mitgenommen von der Geschichte.
Ja, und der zweite Aspekt, dass das halt die Wissenschaft halt als ein Phänomen bestätigt hat. Ich bin kein Meteorologe, insofern kann ich das Phänomen jetzt nicht wiedergeben, aber es hat halt seinen Grund, dass es halt immer wieder zu diesen kalten Tagen im Mai kommt. Und der Katholizismus, der ja irgendwie diese Vielgötterei halt quasi in sich aufgenommen hat, durch die Heiligen, hat da eine Entsprechung gefunden. Und da fand ich ja auch von dir eigentlich letzte Woche spannend, dass du gesagt hattest halt, beide Modelle beschreiben ein Phänomen.
Ja.
Das heißt, das Phänomen wird nicht erst greifbar dadurch, dass die Wissenschaft es bestimmen kann, sondern die Menschen wussten schon, mit diesem Phänomen umzugehen und es auf eine bestimmte Art zu benennen und in ihren Alltag, in ihr Leben zu integrieren.
Ja. Ja.
Was dann halt wieder zeigt, dass es unterschiedlichste Modelle gibt, die uns in unserem Leben vielleicht nicht führen, aber halt doch bis zum gewissen Grad bestimmen.
Ja, also vor allem auch unterschiedliche epistemologische Modelle, also unterschiedliche Modelle der Wissensgenerierung. Und mir diente das ja letzte Woche dann auch so ein bisschen, um meine Wissenschaftskritik oder meinen Blick auf Wissenschaft nochmal so ein bisschen zu entfalten, weil wenn wir normalerweise darüber diskutieren, hat das ja, finde ich, auch oft so. Also für mich war es sehr diffuses, weil das wahnsinnig abstrakt ist. Also die Wissenschaft ist ja so unfassbar wirksam heutzutage als Welterklärungsmodell, dass ich finde, so eine kritische Reflexion dieses ganzen Modells ziemlich schwer fällt. Und es ist ja auch total bestechend. Also es funktioniert ja an einigen Stellen total gut. Also diese Bestimmungslogik, die in der Wissenschaft liegt. Und ich übe dann ja aber doch öfter mal Kritik daran und sehe da auch bestimmte Momente von Beherrschung und tue mir vor allem schwer damit, wenn man quasi andere epistemologische Konzepte, andere Wissenskonzepte, zum Beispiel die anderer Gesellschaften, die kolonisiert wurden oder so, wenn man die einfach eindimensional abwertet, wenn man sagt, irgendwie zum Beispiel jetzt so drastisch formuliert, zum Glück hat die Welt Europa geschenkt bekommen, weil sonst würden wir ja nie irgendwas gewusst haben. Das finde ich eine viel zu eindimensionale Perspektive. Aber es ist dann eben, wenn man aus diesem europäischen Wissenschaftsmodell kommt, auch schwer und vielleicht auch mit Gründen schwer, jetzt wirklich so sehr griffig dagegen zu argumentieren. Und mir fiel das dann eben so ein bisschen anhand dieses Beispiels auf, dass halt eben, also alle Gesellschaften haben mit bestimmten natürlichen Phänomenen, haben mit bestimmten Dingen, die sie umgeben, zu tun. Und alle verarbeiten so gewisse Wahrheiten quasi für sich. Also auch diese Menschen irgendwie im Katholizismus hatten schon das Gefühl, also haben schon die Wahrheit verarbeitet, vom 11. bis zum 15. Mai gibt es bestimmte Kälteperioden. Und die haben das dann halt die fünf Eisheiligen genannt und wir können das viel genauer bestimmen, aber dennoch verarbeiten wir ja beide diesen Fakt, dieses Faktum der Wahrheit. Und in unserem Modell liegt halt eben der Vorzug, dass wir es viel genauer bestimmen können, dass die Erklärungsmechanismen jetzt im Vergleich zu dem Modell mit den Eisheiligen viel, viel griffiger sind, also viel besser sich eignen, irgendwie, um das wirklich konkret vorherzusagen, um in einem größeren Zusammenhang zu verstehen, wie das dann steht.
Ich habe gleich einen sehr konkreten Einwand.
Ja.
Und zwar verstehe ich, was du sagen willst, und es gilt natürlich, bestimmten Modellen auf Augenhöhe zu begegnen. Aber wenn eben unser Weltbild dadurch geprägt ist, dass es sich durch herrschaftliche Strukturen kennzeichnet, wir werden quasi in eine Welt geboren, die uns auf eine bestimmte Art bestimmt. Bestimmte Begrifflichkeiten, bestimmte Rollenzuweisungen, eine bestimmte Form von Umgang. Und innerhalb dieser herrschaftlichen, herrschaftlich konstituierten Gesellschaft halte ich es für problematisch, wenn wir uns quasi Wissensmodellen zuwenden, die nicht evidenzbasiert sind. Denn was dabei rauskommt, sind oft nicht nur die Eisheiligen, die einfach das Modell erklären, sondern die Probleme, die damit einhergehen, die finden dann sehr schnell einen Sündenbock.
Ja.
Und diese herrschaftlichen Modelle richten sich dann meistens gegen Minderheiten. Und das heißt, bestimmte Erklärungsmodelle, die nicht evidenzbasiert sind, führen dann dazu, Scheiße, es ist so kalt, dass unsere Ernte kaputt geht. Ich glaube, wir müssen jetzt wieder ein paar Hexen verbrennen oder was auch immer.
Ja.
Und damit habe ich große Schwierigkeiten. Ich finde schon sinnvoll, dass man unterschiedlichen Erklärungsmodellen auf Augenhöhe begegnet, gerade anderen Kulturen gegenüber. Das finde ich ein auch wieder sehr herrschaftlichen Hochmut der europäischen Welt, wie sie da anderen Welten begegnet ist. Aber innerhalb unserer herrschaftlich konstituierten Gesellschaft halte ich die Wissenschaft für das wesentliche Modell, an dem ich mich orientiere. Dass natürlich das auch wieder Herrschaftsprinzipien bestätigt, das liegt auf der Hand. Und insofern ist das auch kritisch zu sehen, aber es ist mir trotzdem allemal lieber, als Hexen zu verbrennen.
Also ich stimme dir in einem gewissen Maße zu. Also in jedem Fall stimme ich dir schon mal zu, dass ich diese Gefahr
oder zu schwurbeln oder was auch immer.
Ja. Ja, also ich sehe auf jeden Fall natürlich diese Gefahr, wenn wir jetzt uns konkret auf den Katholizismus und die fünf Eisheiligen und dieses von dir jetzt mal aus dem konkreten Beispiel hinweg aufs Ganze reflektierte irgendwie der mittelalterlichen Gesellschaft zum Beispiel, wenn wir uns das betrachten, bin ich natürlich weit davon entfernt, lass uns doch bitte die Wissenschaft mit dem mittelalterlichen Katholizismus austauschen. Absolut keine Option für mich. Also da stimme ich natürlich auch beim Punkto Hexenverbrennung und Irrationalismus wieder total zu. Allerdings würde ich sagen, dass ja offenbar auch das moderne Wissenschaftsprinzip nicht davor gefeit ist, in den falschen Verhältnissen wieder sich mit so einem Irrationalismus zu vermischen, weil
das ist für mich nicht ursächlich im Wissenschaftsprinzip zu suchen.
Ja, aber da wäre ja halt eben die Frage, ist, also inwiefern, wo liegen die Ursachen auch zum Beispiel im Mittelalter
Worauf du hinaus willst. Wie konnte es in einer aufgeklärten, wissenschaftsbasierten Welt zum Faschismus kommen oder noch konkreter zum Holocaust beispielsweise?
Ja, also der Holocaust
zum Beispiel. Da bewahrt uns das wissenschaftliche Weltbild mitnichten davor. Aber auch andere Erklärungsmodelle haben immer wieder dazu geführt, dass Herrschaftsmodelle zu Genoziden geführt haben. Natürlich diese in Verbindung mit dieser Industrialisierung ist das natürlich auf eine nie dagewesene Art und Weise passiert. Aber egal welches Modell wir mit welchem Modell wir uns die Welt erklären, sind wir vor solchen Exzessen und Prozessen und Entwicklungen nicht gefeit.
Ja, und das wäre aber auch genau eigentlich das Argument, auf das ich hätte hinausgehen wollen. Weil es zeigt sich ja, dass das Wissenschaftsmodell eben auch gerade diese Form von Irrationalismus, diese Form von Sündenbock suchen, also zum Beispiel eben die Pervertierung nochmal des Antisemitismus
im Faschismus. Dass ich dich unterbreche, aber das ist ja nicht das wissenschaftliche Prinzip. Das ist das wissenschaftliche Prinzip, genutzt, um Menschen in die Irre zu führen und das wissenschaftliche Prinzip zu pervertieren, wie jetzt zum Beispiel so Aspekte wie der Eugenik oder sowas, ja, was definitiv nicht wissenschaftlich evident ist,
aber
trotzdem natürlich für die Nazis total relevant war. Ja.
Aber das ist ja, also so ähnlich könnte man ja eigentlich auch argumentieren in Bezug auf das Christentum. In der Bibel steht ja auch nicht dezidiert, also ich meine, das Alte Testament ist
Das ist martialisch wie die Hölle, wollte ich schon sagen.
Ja, definitiv, aber also es gibt ja auch Christen und Christinnen, es gibt ja heutzutage noch Christinnen, die sind jetzt offensichtlich nicht alle für Hexenverbrennung. Also es gibt ja heutzutage noch Leute, die sagen, das widerspricht eigentlich total dem Christentum und dem Geist dieser Jesus-christlichen Aneignung von Welt und so weiter. Also ich denke, dass das natürlich stimmt. Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass das Aufklärung und das Wissenschaftsprinzip ganz relevant ist, um eine Welt aufzubauen, die eben nicht so herrschaftlich durchtrieben ist. Von daher gehe ich da schon auch mit. Ich will da nicht in so einen allgemeinen Relativismus verfallen und sagen, irgendwie alle Formen von epistemologische Aneignung, alle Formen von Weltaneignung sind irgendwie gleichwertig deshalb. Aber mir geht es schon trotzdem darum, auch zu zeigen, dass auch dieses Wissenschaftsprinzip, finde ich, eben manipuliert und missbraucht werden kann. Und dass es eben, um nochmal einen Schritt zurückzugehen dahin, wo wir gestartet sind, dass eben, die Evidenz, dass es vom 11. bis 15. Mai kühler wird, die haben ja auch die Menschen im Mittelalter in dieser Art und Weise verarbeitet. Und für mich ist der Unterschied, den das Wissenschaftsprinzip erstmal macht, also wenn wir jetzt das Wissenschaftsprinzip als evidenzbasierte Beobachtung und Schlüsse daraus ziehen betrachten, ist der Unterschied, den das Wissenschaftsprinzip macht, nicht zwingend zu sagen, dass es zu mehr Wahrheit führt. Weil die Wahrheit, dass es da kühler wird, haben ja auch die Menschen damals im Mittelalter verarbeitet. Der Unterschied, den das Wissenschaftsprinzip für mich macht, ist, dass es eine ganz viel intensivere Form von Durchdringung der Phänomene im Kleinen ermöglicht. Also ja, eine Rationalisierung.
Es baut auf einer Kausalkette auf, die sich in vielen Experimenten belegen muss, die zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten halt eben stattfinden müssen, gell? Und zum selben Ergebnis führen müssen. Und diese Kausalkette, die kann dann Phänomene erklären, während wenn man jetzt sagt, es war jetzt diesmal so kalt, dass wir jetzt ein paar Hexen verbrennen müssen, gibt es keinerlei Beleg dafür, dass das im nächsten Jahr dazu geführt hat, dass es nicht so kalt wurde. Wenn es jetzt tatsächlich nicht so kalt wurde, kann man sich das natürlich irgendwie hinzimmern, aber du hast halt keine Evidenz.
Ja, aber lies dir mal durch, was so WirtschaftswissenschaftlerInnen jährlich immer wieder von sich geben. Es ist für mich eigentlich ähnlich borniert. Natürlich hat es nicht immer die radikal selben Folgen in dieser Perversion.
Ich meine, da legst du halt auch gleich den Finger in die Wunde. Ich meine, dass Wirtschafts- oder sagen wir mal so, die, ähm, die Kausalität von Wirtschaft zu entschlüsseln, dass sich das Wissenschaft nennt, halte ich auch für problematisch.
Also ich das halte ich für wahnsinnig problematisch.
Ich meine, das Wissenschaftliche daran ist ja natürlich schon auch Cluster, Muster, Phänomene zuzuordnen, zu erkennen, statistisch zu belegen. Aber wenn du tatsächlich mit sowas Irrationalem wie der Wirtschaft eine Wissenschaft baust, ist halt das Fundament schon schwierig. Also das da wird etwas zur Wissenschaft, was sich selbst bestätigt. Das hat was sehr Selbstreferenzielles und sehe ich tatsächlich auch kritisch.
Ja, und das ist eigentlich genau das Moment, was ich eben sagen würde. Also ich finde, dass die Wirtschaft, die Wissenschaft eben was schnell sehr selbstreferenziell werden kann, weil wie du sagst, klar, evidente Phänomene untersuchen, immer wieder Empirie machen, kann total wirksam sein und bietet eben eine viel bessere Möglichkeit von rationaler Kontrolle von Phänomenen. Und das ist eben der Vorzug, ja. Oder weiß noch nicht mal, ob ich das sofort Vorzug nennen würde, aber der Unterschied zu anderen epistemologischen Erklärungsmodellen, die vielleicht auch bestimmte Wahrheiten verarbeiten, die aber mitnichtem in der Lage sind, so genau das durchzurationalisieren und wirklich einzelne Prozesse so konkret miteinander in Verbindung zu bringen und zu verstehen. Allerdings bietet eben diese erhöhte Verfügung, die dadurch entsteht, bietet einerseits ein Rationalisierungspotenzial, aber auch ein totales Vernichtungspotenzial, wenn es eben mit so einem gesellschaftlichen Irrationalismus zusammenfällt. Das, finde ich, war auch das, was wir so ein bisschen unter dem Thema Faschismus und dieser Pervertierung von diesem industrialisierten Genozid am Ende angesprochen haben. Und andererseits, finde ich, ist eben das Problem, was für mich damit einhergeht, ich habe ja kein Problem mit dem Wissenschaftsprinzip, aber wenn das eben auch wieder zu so einem totalitären System wird, zu so was fast schon die Erklärungsrolle der Religion beansprucht, weil auch die Wissenschaft kann eben zwar sehr gut Teilzusammenhänge erklären, aber im Endeffekt ist die Welt nicht vollends rational.
Und das, sich da einzureden, widerspreche ich dir aber auch wieder. Ich würde sagen, dass die Wissenschaft, ich meine, da denke ich an Nietzsche, der sagt, Gott ist tot, was ja für ihn zur Folge hat, dass wir keine gesellschaftliche Erzählung mehr haben, die Bindekraft hat, halt uns moralisch auf bestimmte Aspekte zu einigen. Zumindest besteht die Gefahr, dass Gesellschaft sich an der Stelle verliert oder auseinanderdriftet. Aber ersetzt wurde das aus meiner Sicht nicht durch die Wissenschaft, sondern durch den Kapitalismus. Für mich ist dieser Religionsersatz definitiv dieser Aspekt, was ja auch sehr natürlich gesetzt wird, da hatten wir es ja auch schon davon, eher bin ich bereit zu glauben oder in Kauf zu nehmen, dass wir uns unserer Existenzgrundlage berauben und einen Planet hinterlassen, der durch Ausbeutung für uns nicht mehr lebenswert ist, als an das Ende des Kapitalismus zu glauben. Insofern sehe ich da den Religionsersatz. Die Wissenschaft ist tatsächlich auch, weil Glaube braucht ja hat ja was auch, was sich im Volksmund findet. Und Wissenschaft, das ist übrigens gerade ein Thema, das mich sehr umtreibt, und auch Intellektualität ist etwas, was im Volksmund verpönt ist. Das kann gar nicht diesen Glaubensersatz, diesen Glaubensaspekt erfüllen. Während der Kapitalismus, der Glaube an das Geld, der Glaube an Herrschaftsprinzipien, der Glaube an Leistung, so all das, diese Art zu wirtschaften, in der wir seit Jahrhunderten geprägt sind, das ist für mich der Religionsersatz.
Also ich stimme dir da vollkommen zu, aber ich meinte auch jetzt nicht, dass die Wissenschaft für sich genommen dieses Religionsmoment vollkommen abdeckt, sondern ich meinte eher im Welterklärungsmodell. Weil was die Religion für mich in letzter Instanz ersucht, ist halt dieser Form von Irrationalität und Andersheit zu begegnen, die in unserer Welt steckt. Also die Religion ist für mich ein Versuch des Sinnschlusses. Also zu sagen, aller Sinn auf der Welt ist schon geschlossen, alles ergibt schon einen Sinn, die Geschichte ergibt einen Sinn, mein Leben, alles, was hier passiert, das alles ist um Gott herum zentriert, alles lässt sich erklären durch Gott. Und so ist Gott dann eben sowas
für eine herrschaftliche Klasse ja total prima.
Wie eine ganz zentrale, imaginäre Institution, die ganze Welt irgendwie erklärt und anleitet. Und ich würde nicht sagen, dass das Wissenschaftsprinzip alleine diese Rolle einnehmen kann, weil da sagst du schon richtig, also auch mit Verweis auf Nietzsche, zum Beispiel die Frage der Moral, ist die Wissenschaft ja total unhilfreich.
Zumal das wissenschaftliche Prinzip, der wissenschaftliche Geist, wenn du einen aufrichtigen Wissenschaftler hast, wenn du jetzt Sachen von Einstein liest oder sowas, ja, die beanspruchen genau das nicht. Die beanspruchen nicht das Wissen für sich. Während die Religion hat ja quasi das Buch schon geschrieben,
ja,
wie du sagst. Und die Wissenschaft, der wissenschaftliche Geist ist davon durchdrungen, nicht zu wissen und durch Experimente, durch Beobachtung, durch Evidenz quasi zu bestimmen und möglichst genau ein Modell zu entwerfen, das so lange gilt, bis es verworfen wird.
Ja. Also per se stimme ich dem zu und dass man kann den emanzipativen Moment des Wissenschaftsgeists.
Was ich noch sagen wollte, ist, das Wissenschaftliche ist, oder der Glaube braucht ja Götzen. Und der Wissenschaftler will kein Götze sein. Derjenige Wissenschaftler, der sich als Götze darstellt, ist falsch. Ist für mich kein Wissenschaftler, dem ich vertraue.
Ja, aber für mich beschreibst du immer wieder radikal das emanzipative Moment der Wissenschaft. Und das sehe ich auf jeden Fall auch. Aber ich finde, dass der Mensch und die Gesellschaft, gerade herrschaftsförmige Gesellschaften, sehr gut darin sind, diese Form von Sinnverschluss, die auch in der Religion und in dem Glauben an Gott steckt, immer wieder zu vollziehen. Egal, ob auch eigentlich. Also im Grunde genommen lässt die Welt ja diesen Sinnverschluss nicht zu. Es gibt ja immer wieder Andersheit, es gibt irrationale Momente. Das heißt, das ist ein Konzept, was nie aufgeht. Aber ich finde, die Gesellschaften, die wir so beobachten können und auch unsere, ist sehr zentral davon bestimmt, doch immer wieder diesen Sinnverschluss zu versuchen.
Das ist halt was unsere Gesellschaft mit der Wissenschaft macht.
Und das meine ich. Und das steckt für mich ganz klar auch in der Wissenschaft, weil nämlich, ob man jetzt sagt, das ist irgendwie der Geist der Wissenschaft per se, da würde ich schon auch wieder sagen, es gibt ja auch Leute, die sagen, der Geist von Jesus geht in eine ganz andere Richtung als das, was das Christentum gemacht hat. Also ob das jetzt wirklich im Wissenschaftsgeist oder also ich würde auch zustimmen, dass so jemand wie Einstein das ganz anders gesehen hätte, aber de facto, wie die Gesellschaft dieses epistemologische Modell der Wissenschaft nutzt, was diese herrschaftsförmige kapitalistische Gesellschaft daraus macht, ist, finde ich, oft eben auch so eine Form von Sinnverschluss, indem wie im Beispiel der Wirtschaftswissenschaft eben versucht wird, Dinge als bedingungslos rational zu beschreiben, die aber eigentlich total irrationale Momente mit sich tragen oder vor allem die Momente mit sich tragen, die eine Demokratie, eine demokratische Gesellschaftsform erst auszudiskutieren hätte. Also es ist jetzt alles schon wieder sehr abstrakt, aber wenn wir zum Beispiel die Wirtschaftswissenschaft beschreiben. Die Wirtschaft hat ganz zentral zu tun mit Bedürfnissen. Welche Bedürfnisse hat eine Gesellschaft? Wie wollen wir die stillen? Welcher Form von Konsum wird da angeregt? Und was die Wirtschaftswissenschaft ja macht, ist immer so zu tun, als gäbe es eben diese ganz festen Begriffe und Kategorien diesbezüglich, als könnte man ganz fest wissenschaftlich berechnen, die und die Bedürfnisse gibt's und die haben wir dann zu stillen durch diese Form von Produktion oder was auch immer. Aber eigentlich ist das ja eben ein Feld, was so nicht operiert. Bedürfnisse sind ja etwas, was Menschen sich schöpfen. Und ich finde, wenn wir das halt eben so essentialisieren und so tun, als wäre zum Beispiel das Bedürfnis, sich irgendwie einen Fernseher zu kaufen oder was auch immer, durch TikTok zu scrollen, als wären das irgendwie so natürlich entstehende Bedürfnisse,
dünnes
die wir in eine rationale Kategorie packen können, finde ich eben schwierig. Und so würde ich eben zustimmen, dass so diese klare Kausalitätsfunktion in der Wirtschaftswissenschaft, aber auch darüber hinaus allgemein in den Geisteswissenschaften und, wenn man ehrlich ist, nicht mal in den Naturwissenschaften im Absolutionsanspruch, das zeigen ja auch Sachen wie der Doppelspaltexperiment oder eben die Elementarteilchen, dass diese Form von Rationalisierung nicht absolut zu setzen ist.
Es schon bestimmt 3-4 Aspekte, denen ich halt schon auch bedingt widerspreche. Das erste ist, ich stimme dir zu, dass wie Gesellschaft mit Wissenschaft umgeht, wie auch herrschaftliche Strukturen mit Wissenschaft umgeht. Ich meine, Wissenschaft wird immer dann besonders spannend für Herrschaft, wenn es darum geht, halt Profit zu akkumulieren. Und wenn es darum geht, die Nation oder die eigenen Pfründe auch zu verteidigen, ganz konkret Krieg zu führen und so, da wird Wissenschaft für Herrschaft sehr relevant. Und wie dann mit dem Wissenschaftsprinzip umgegangen wird, das halte ich auch für höchst problematisch. Aber ich widerspreche dem Satz, dass das in der Wissenschaft drin liegt. Höchstens insofern, als allein durch die Tatsache, dass es die Wissenschaft gibt, die nun mal ermöglicht, dass es eine Atombombe gibt, dass man Satelliten um die Erde kreisen lassen kann, dass wir Handys benutzen können. Allein die Tatsache, dass es Wissenschaft gibt, kann natürlich schon dazu führen, dass herrschaftliche Prinzipien dazu führen, das zu verzwecken und für seine Zwecke eben zu missbrauchen. Aber dass das natürlich passiert, dem stimme ich auf jeden Fall zu.
Also ich will überhaupt nicht sagen, dass Wissenschaft eindimensional nur zu dieser Form von Herrschaft führen kann, sondern was ich sagen will, ist, für mich ist eben Wissenschaft kein Wert für sich. Für mich ist die Form von moderner Wissenschaft, die wir haben, diese Rationalisierung,
ist ein
Mittel und kein Zweck. Und wenn wir eben wenn wir das nicht berücksichtigen,
so
wenn wir den
auch.
Zweck nicht reflektieren, dann lässt sich, finde ich, dieses Mittel einerseits zur Emanzipation nutzen, zur Aufklärung und für die Einrichtung herrschaftsloser Verhältnisse,
ganz
andererseits aber auch zur Unterdrückung.
Ja, das
und
stimmt.
Und ich glaube, in unseren Diskussionen entsteht manchmal so der Vibe, als würde ich quasi dafür einstehen, Wissenschaft ist Unterdrückung und du vielleicht, Wissenschaft ist Emanzipation. Aber ich glaube, das ist eher so, was sich aus der Gesprächsdynamik ergibt. Ich glaube, beides steckt eben
beides,
als Potenzial
beides
drin.
Beides steckt da drin, ja. Und das könnte ich auch begründen, warum ich das tue, aber ich wollte noch auf einen anderen Punkt hinaus, wo du sagst, mit der Wirtschaft, dass wir Bedürfnisse schöpfen. Ich finde, das ist dünnes Eis, weil wir sind beides keine Wirtschaftswissenschaftler. Insofern können wir darüber diskutieren, aber ich bin sicher, dass auch die Wirtschaftswissenschaft halt basal Bedürfnisse zugrunde legt, die natürlich gesetzt sind.
Würde ich radikal widersprechen. Ich finde, der Mensch darf sich auf gar keinen Fall daran orientieren, irgendwelche Bedürfnisse als natürlich zu setzen, weil es stimmt, dass es natürliche Bedürfnisse gibt. Sexualität, Nahrung, Liebe.
So sieht's aus.
Aber die menschliche Gesellschaft zeichnet sich dadurch aus, dass sie diese Bedürfnisse auf die allervielfältigste Art und Weise bestimmt, die es auch nur geben kann. Wenn man sich Tiere anschaut,
dem widerspreche ich gar nicht. Nur, dass du sagst, dass alle Bedürfnisse geschöpft werden. Es gibt natürlich gesetzte Bedürfnisse und die liegen jedem Wirtschaftsmodell zugrunde. Natürlich kann es die unterschiedlichsten Arten zu wirtschaften geben. Und was mich auch oft stört, ist, dass diese kapitalistische Ideologie auch als natürlich gesetzt wird. Dass du bei Smith heißt er, glaube ich, Adam Smith.
Ja.
Dass du da quasi die Erzählung damit begonnen wird. Der Mensch treibt Handel und dass quasi das schon als ein natürliches Bedürfnis gesetzt wird, aus dem sich zwangsläufig der Kapitalismus heraus entwickelt. Und das halte ich für fatal. Das sehe ich überhaupt nicht so.
Ja.
Das ist eine Möglichkeit davon. Und so erklärt uns die Wirtschaftswissenschaft, wie man innerhalb eines geschlossenen Systems erfolgreich wirtschaften kann. Aber dieses geschlossene System ist nicht die Welt. Ja. Und das ist für mich das Problem da drin.
Und also erstmal finde ich, kann man auch anschauen, dass die Wirtschaftswissenschaft immer wieder sich verrennt, weil sie immer wieder nicht nur in dem geschlossenen System Kapitalismus, sondern in dem geschlossenen System ihrer Zeit des Kapitalismus verbleibt,
ja,
und darüber hinaus keine Lösungsmodelle anbieten kann. Man kommt dann immer wieder dazu, dann kommt es mal zu Keynesianismus, dann kommt wieder der Neoliberalismus,
ja,
aber immer wieder kommt es zu fatalen Krisen, weil man es überhaupt nicht schafft, in diesem Modell mal ein bisschen den Blick philosophisch aus dieser radikalen Fokussierung auf das Gegebene zu richten. Und ich finde auch, dass die Wirtschaftswissenschaft ja offenbar, ich wäre ja sogar dabei zu sagen, man kann ja bestimmte natürliche Bedürfnisse reflektieren. Ich sage halt, das hat sehr wenig Aussagungskraft in Bezug auf die Organisation einer Gesellschaft. Aber wenn die Wirtschaftswissenschaft auch nur ansatzweise Interesse an so ganz basalen Bedürfnissen hätte, dann wäre ja Kernfragen der Wirtschaftswissenschaft: Wie kann die ganze Welt ernährt werden? Aber die Frage stellt sich die Wirtschaftswissenschaft ja nicht, weil der globale Süden und die verhungernden Menschen radikal im Stich gelassen werden.
Das finde ich halt wieder dünnes Eis, weil das weiß ich nicht. Ich bin sicher, ehrlich gesagt bin ich sicher, dass sich auch Wirtschaftswissenschaften genau damit beschäftigen. Aber was natürlich dem kapitalistischen System zugrunde liegt und was natürlich halt wie unsere Wirtschaftsweisen, das sind eigentlich so die einzigen Wirtschaftstheoretiker, die ich ab und zu höre, die berichten natürlich immer von der schwächenden Wirtschaft in Bezug auf mangelndes Wachstum. Und der Kapitalismus ist halt eben auch ein Wirtschaftssystem, das nur funktioniert, wenn es wächst. Schon Stagnation führt zu Schrumpfung. Und in unserem kapitalistischen System hat es dann gleich halt Verlust von Arbeitsplätzen, Verlust von Kaufkraft, was weiß ich, alles Mögliche zur Folge. Und deswegen ist eigentlich das Bestimmende, was man da in erster Linie hört, ist, es gibt zu wenig Wachstum. Und auch da bin ich natürlich kritisch. Einmal, weil der Kapitalismus halt eben nun mal mit technischem Fortschritt einhergeht und Ressourcen auf eine Art und Weise ausbeutet, dass sie halt auch irgendwann nicht mehr zur Verfügung stehen. Es ist endlich. Ja? Und dann immer weiter an sowas festzuhalten, als trotzdem auch wieder wissenschaftlich evidenzbasiert ist, dass es eigentlich einen Umbau von Gesellschaften braucht, weil sonst halt tatsächlich erstmal, wie du sagst, der globale Süden total am Abkacken wird, aber letzten Endes auch wir selbst. Ja, und insofern halte ich das natürlich auch für kritisch, aber innerhalb dieser Logik ist natürlich schon die Idee, wenn wir wachsen, dann ist möglich, Wohlstand zu generieren. Und diese Logik würden sie wahrscheinlich auf alle möglichen Nationen und auf alle möglichen Wirtschaftsräume und auch in Bezug auf die Globalisierung so sehen. Quasi, wenn jeder die Möglichkeit hätte, durch Ressourcenbindung einen technologischen Fortschritt zu generieren und Wachstum zu ermöglichen, dann wäre auch in jeder Gesellschaft Wohlstand möglich, theoretisch. Das ist ja immer so dieses Theorem. Das schließt natürlich total aus, dass es dadurch, dass Ressourcen endlich sind, es natürlich auch einen Kampf um die Ressourcen gibt und diese Ressourcen natürlich auch bestimmten Ländern und Nationen vorenthalten werden und mittlerweile auch ein technischer Fortschritt in unseren Industrienationen so weit generiert ist, dass er an manchen Stellen der Welt gar nicht mehr aufgeholt werden kann. Das ist gar nicht möglich.
Also ich möchte da jetzt gar nicht so tief reingehen, weil die Wirtschaft, also bestimmte dieser Dimensionen haben wir ja vorher schon diskutiert und ich fand auch spannend, was du in Bezug auf Intellektualismus vorhin angesprochen hattest und da meinst du ja auch vor der Aufnahme, das wäre ein Thema, was dich beschäftigen würde. Aber ich würde trotzdem noch mal kurz da reingehen und ich sehe, dass ich da eine radikale Position habe und ich lasse mich da auch gerne kritisieren. Aber A, finde ich, dass wenn man, also selbst innerhalb des evidenzbasierten Prinzips würde ich sagen, die Wirtschaftswissenschaft, wenn sie mal ein bisschen aus ihrem ideologischen Raum kommen würde, würde sie erkennen, dass dieses Modell überhaupt nicht funktioniert, dass es vollkommen hirnrissig ist. Zu glauben, dass in einer Gesellschaft, die nur deswegen technologischen Fortschritt auf diese Art und Weise ermöglichen konnte, weil sie Ressourcen von anderen Ländern, weil sie Arbeitskraft von anderen Ländern so massiv ausgebeutet hat, zu glauben, dass die gesamte Welt durch dasselbe Modell auch reich werden kann, da zeigt eigentlich so viel Sozialtheorie, dass das einfach nicht möglich ist und dass es den absolut grundlegenden Mechanismen, auch den evident beobachtbaren Mechanismen unseres Systems, radikal widerspricht.
Könnte man darüber streiten.
Und dazu kommt ja auch noch, dass es einfach massiv viele Faktoren gibt, die hast du ja eigentlich auch schon benannt. Also das Herrschaftssystem also, wird auf diese Art und Weise dann nicht mehr funktionieren.
Ich weiß, da würden wir uns jetzt auch so ein bisschen kappeln, so zum Selbstzweck. Das müssen wir gar nicht allzu weit führen. Was ich noch sagen möchte, ist, worauf das natürlich bei dir auch hinausläuft, ist halt diese ungemeine Akkumulation von Reichtum an bestimmten Stellen. Und auch diese neoliberale Idee, dass Menschen Kostenfaktoren, so wie wir es jetzt auch wieder vom Merz hören, dass Kosten gedrückt werden müssen, dass die Wirtschaft Luft zum Atmen braucht und so dieser ganze Kram. Das ist nicht unbedingt kapitalistisch. Das ist eine Form, das ist neoliberal, das ist Neoliberalismus. Ja? Das fußt natürlich auch auf der Idee der Marktwirtschaft. Aber der Kapitalismus ist eigentlich dann erfolgreich, wenn quasi alle in einem bestimmten Segment ohne Schere, ohne diese krass klaffende Schere, sondern wenn alle in gleichermaßen profitieren, dann kann der Kapitalismus auf Dauer erfolgreich sein. Und dieses, dass sich dieser Klassismus und Neoliberalismus, das ist was ich definitiv auch nochmal vom Kapitalismus trennen würde. Das ist etwas, was unsere Gesellschaft aus meiner Sicht den Garaus macht, unabhängig von Kapitalismus.
Muss jetzt schon wieder widersprechen, aber ich würde jetzt sagen, das ist jetzt mein Schlusswort und danach kannst du gerne auch darauf reagieren und dann sagen wir noch was. Der Kapitalismus ist dann erfolgreich, wenn er ein Außen so radikal unterdrücken kann, wenn er Menschen hat, die so radikal unterdrückt werden und andere davon profitieren und diese Unterdrückten keine Stimme haben. So
nee,
wie zum Beispiel, zum Beispiel der globale Süden.
Ja,
der Kapitalismus war dann erfolgreich, als er den globalen Süden radikal unterdrückt hat. Und du kannst gerne da gleich widersprechen, aber auf gar keinen Fall ist der Kapitalismus erfolgreich, wenn alle profitieren. Das ist für mich ein absoluter Widerspruch. Es können nicht alle profitieren, dann ist der Kapitalismus zu Ende. Und ich würde sagen, noch dazu noch so einen radikalen Take draufgesetzt. Für mich ist habe auch bei mir Evidenz basiert. Für mich ist mit Menschen, die in dieser wirtschaftswissenschaftlichen Diskussion so tief drin sind und auch die davon inspiriert sind, zu diskutieren, so ähnlich wie als würde ich mit einem hardcore-fundamentalistischen Christen über Gott und Religion diskutieren.
Ja, aber da finde ich dich halt tatsächlich sehr extrem. Weil, also was ich dazu sagen möchte, ich würde das jetzt tatsächlich nicht global verstehen, ja. Aber global, auch da würde aus meiner Sicht der Kapitalismus funktionieren. Das würde aber dazu bräuchte es Verzicht. Und dazu ist der Mensch nicht bereit, ja. Aber auf dem Weg quasi zu einer erfolgreichen Gesellschaft, wie es vielleicht Europa oder Amerika oder unsere westlichen hochindustrialisierten Gesellschaften eben geworden sind, haben wir natürlich halt tatsächlich den globalen Süden abgehängt. Und das auf eine fatale Art und Weise. Das sehe ich schon auch.
Wir haben die nicht abgehängt, wir haben die kolonisiert und ermordet.
Ja, ich will jetzt damit nicht auf diese Geschichte hin, sondern wirklich in Bezug auf das Theorem des Kapitalismus. Und wenn ich jetzt nur Deutschland nehme, ja, dann braucht es natürlich die Entwicklung, das Prosperieren aller gesellschaftlicher Gruppen, damit das funktioniert. Nur dann kann das erfolgreich sein. Wenn du eine Klasse hast, die sich abhebt, ja, wo wahnsinnig viel, viel, viel Reichtum stattfindet und wir dann jetzt auch wieder durch diesen Neoliberalismus halt so richtig gedrückt werden. Wir sind als Kostenfaktor zu teuer. Wir sind so oft krank, wir arbeiten nicht genug, wir verdienen zu viel Geld, Mindestlohn ist scheiße, so der ganze Kram. Das führt dazu, dass wir aber auch keine Kaufkraft mehr haben. Das heißt, wir sind ein hochtechnologisches Industrieland, in dem was weiß ich was alles produziert wird und keine Sau kann das mehr kaufen. Und da hungerst du quasi systemisch unser Konzept aus. Das funktioniert nicht. Das heißt, du brauchst innerhalb dieses Staatengebildes brauchst du einen gesellschaftlichen Ausgleich, damit dieses kapitalistische Wirtschaftssystem funktionieren kann. Wenn nur eine Klasse überproportional funktioniert, profitiert, dann scheitert das ganze Ding. Ja. Und das kann man natürlich auch auf den Globus übertragen. Wenn der Westen oder der, wie nennst du es, der globale Süden, gibt's, was ist das Äquivalent der globale Norden?
Ja.
Wenn der globale Norden überdimensional profitiert, dann oder den Süden auch ausgebeutet hat, um diese Wirtschaftsmacht zu generieren, dann wird das auf Dauer halt eben auch nicht funktionieren. Das kann nicht gut gehen, quasi. Ja. Aber innerhalb der kapitalistischen Logik liegt nicht zwingend Ausbeutung. Das ist etwas, was wir machen, um quasi in einem besonderen Maße von Ressourcenbindung, von Kapital, von was weiß ich, zu profitieren. Es wäre theoretisch möglich, dass es einen Ausgleich gibt, aber wir haben uns von diesem Ausgleich schon so weit entfernt. Du glaubst ja nicht im Ernst, dass der Amerikaner oder der Deutsche sagt halt, ich bin jetzt bereit, meine Kinder so zu erziehen, dass die mit der Hälfte oder mit einem Drittel dessen zurechtkommen, was sie bisher gewohnt waren. Das wird nicht funktionieren.
Also erstmal widerspreche ich ganz fundamental, dass Kapitalismus nicht unmittelbar Ausbeutung bedeutet. Aber ich wollte ja nicht wieder zu tief da reingehen. Darum würde ich eher anschließen an dem, was du gesagt hast. Und nur noch mal sagen, es geht ja gar nicht darum, also selbst wenn wir mal den Faktor weglassen, dass man sagt, irgendwie die Deutschen und die Amerikaner würden sagen, unsere Kinder leben jetzt mit der Hälfte oder weniger, die würden ja alleine schon niemals akzeptieren, wenn nationenstarke Erdteile wie Afrika, also oder eben auch Asien mit China und Indien, wenn die wirklich gleichberechtigt am Wohlstand beteiligt werden.
Passiert es ja in China, passiert es ja.
Dann würde, und dann siehst du ja, wie der Westen dagegen mobilisiert. Also darauf kommen wir in unserem Selbstverständnis auch überhaupt nicht klar. Das bedeutet ja auch einen zentralen Machtverlust für die hegemoniale Kraft von Europa und den USA. Und für mich ist das wahnsinnig unrealistisch zu glauben, dadurch, dass ich darauf eingelassen würde.
Ja, wobei, dass du davon überzeugt bist, dass Kapitalismus und Ausbeutung zusammengehen, das sehe ich halt definitiv nicht so. Das ist nicht die Voraussetzung, damit Kapitalismus funktioniert. Genauso wie nicht die Voraussetzung für Musik machen Lautstärke ist. Man könnte natürlich sagen, wenn man auf ein Rockkonzert geht, dann wird man natürlich sagen, Musik ist laut. Aber Musik muss nicht laut sein. Musik gibt es auch ohne Lautstärke. Und genauso kann es Kapitalismus ohne Ausbeutung, also sagen wir mal so, es braucht natürlich die Ausbeutung von Ressourcen. Denn der technologische Fortschritt ist nur durch Ressourcen zu generieren. Und das ist unweigerlich für mich mit dem Kapitalismus verbunden. Aber es braucht nicht die Ausbeutung von Menschen. Die Ausbeutung von Menschen, das macht Klassismus. Das sind politische Entscheidungen. Das ist ein Kampf oben gegen unten. Und so, ja. Und das gab es schon immer. Das gab es auch in nicht-kapitalistischen Gesellschaften. Gab es schon im alten Rom war der ich glaube 90, weiß ich nicht, ich bin kein Fachmann. Ich sage jetzt aber mal, eine Zahl will ich nicht nennen, weil ich kein Fachmann bin. Aber der größte Teil des Besitzes war bei den Senatoren und beim Kaiser. Und bei den Statthaltern und so weiter. Und das war keine kapitalistische Gesellschaft. Das heißt, diese Ausbeutung von Menschen findest du in allen Arten von Gesellschaften und hat immer mit Klassismus zu tun.
Ja, und der Kapitalismus ist doch die Gesellschaftsform, die die Klasse der Bourgeoisie und des Proletariats mit sich trägt. Also kann man jetzt natürlich auch heute diskutieren, inwiefern sich das ausdifferenziert hat, aber der Kapitalismus erwächst ja aus dem Klassengegensatz von Bourgeoisie und Proletariat. Ich könnte ja sogar, also mit deinem Argument,
davon profitieren, gell? Der Arbeiterklasse ging es noch nie so gut wie im Kapitalismus. Du kannst jetzt natürlich anmerken, dass wir dafür auch ein Deal mit dem Teufel eingegangen sind. Ja, so, wir verkaufen unsere Arbeitskraft, wir machen einen Vertrag und dafür können wir konsumieren. Das ist für dich mit Sicherheit für mich auch ein sehr zweifelhaftes Modell. Ja? Aber wenn man jetzt ganz profan von einem Wohlstand ausgeht und von einem Maß an Freiheit, wo man jetzt nicht von irgendeinem Lehnsherr abhängig ist, dem er, was weiß ich, drei Viertel von seinen Erzeugnissen abgeben muss und dafür wird man beschützt, so mafiöse Strukturen oder sowas, ja? da sehe ich den Kapitalismus schon als Fortschritt.
Also, das mag vielleicht sein, aber dennoch würde ich trotzdem sagen, ich kann ja vielleicht sogar was mit deiner Argumentation anfangen, zu sagen, irgendwie in allen Gesellschaftsformen, die wir so überblicken können, hat es Ausbeutung gegeben. Und vielleicht würde ich sogar
wir
mitgehen
haben im
zu sagen,
Ausbeutung. Sogar die Sklaverei überwunden, die eigentlich gang und gäbe war in
haben wir
allen
nicht,
Kulturen.
Weil es gibt immer noch Sklaverei und wir haben ganz viel davon profitiert, dass es Sklaverei gab, weil wir davon
das
von
stimmt.
der absolut ausgebeuteten Arbeitskraft wahnsinnig viel profitiert
ja,
haben.
Ja, es ist halt auch sehr differenziert zu betrachten halt, ja. Aber sagen wir mal, uns unterscheidet schlicht dahin, also wir in der Analyse, wie sich unsere Welt darstellt, sind wir, glaube ich, relativ nah beieinander. Was uns unterscheidet, ist, dass du den Kapitalismus an sich für eine Machenschaft des Bösen hältst und ich nicht. Das ist der Unterschied. So, für mich hat halt quasi, das ist für mich kein Entwurf der herrschenden Klasse, um uns zu unterjochen, sondern es ist ein Wirtschaftsmodell, das im Prinzip erdacht nach bestem Wissen und Gewissen allen Wohlstand ermöglicht. Das ist die Idee dahinter. Dass da natürlich Fallstricke drin liegen, wie gesagt, da könnte man trefflich drüber diskutieren. Aber für mich ist dieses Modell als solches weder Himmel noch Hölle.
Also ich finde es auf jeden Fall auch eine schwierige Darstellung zu sagen. Ich würde sagen, der Kapitalismus ist ein Werk des Bösen. Das setzt ja voraus, dass es irgendwie wirklich dezidiert instituiert ist von bösen Menschen.
Als Metapher, ja.
Aber ich würde einfach, also ich sage, der Kapitalismus ist genauso wie andere Gesellschaftsformen, die wir überblicken konnten, eine zutiefst entfremdete und in seinen Prinzipien herrschaftliche und unterdrückende Gesellschaftsformation, die, um Emanzipation zu ermöglichen, überwunden werden muss. Und demgegenüber würde ich deine Position halt eher so verstehen, dass der Kapitalismus vielleicht die beste Gesellschaftsform ist, die mit dem Menschen möglich ist oder zumindest die es bisher gegeben hat und dass, um eine emanzipative Gesellschaft zu erreichen, man den Kapitalismus nur umstrukturieren müsste und bestimmte Ausbeutungsmechanismen austreiben müsste. Weil ich denke mal, wir sind ja sogar beide einig, dass es halt radikale Ausbeutungsmechanismen gibt im Kapitalismus und auch, dass wir eine entfremdete Gesellschaft sind. Das hatten wir eigentlich letzte Woche auch besprochen.
Auf jeden Fall, ja.
Aber ich glaube, du würdest halt die Lösung immer noch innerhalb der gegebenen Gesellschaftsstrukturen mit einer radikalen Veränderung bestimmter Kernmechanismen sehen. Und ich würde halt die Lösung in einer revolutionären Überwindung des Kapitalismus
sehen. Ja, das ist unser Unterschied, ja. Letzten Endes Reform oder Revolution, gell? Aber ich bin sogar der Ansicht, dass der Kapitalismus überwunden gehört. Und da hat meine Ansichten in Bezug, wie ich schon eigentlich immer auf dieses System geschaut habe, ich war da auch radikaler, als ich es heute bin. Ich betrachte das Konzept mittlerweile nüchterner. Aber für mich hat Ulrike Herrmann, kennst du?
Ja.
Das in ihrem Buch halt, in ihrem neuesten Buch gut auf den Punkt gebracht. Ich habe sie allerdings nur darüber reden hören. Ich habe das Buch selbst noch nicht gelesen. Aber dass der Kapitalismus quasi eine Ordnung ist, die es zu überwinden gilt. Also, und zwar schlicht deswegen, weil er eben auf der Ausbeutung von Ressourcen beruht und diese Ressourcen sind endlich. Das heißt, und führen auch zu katastrophalen ökologischen Konsequenzen, wie beispielsweise dem Klimawandel. Das heißt, wenn wir, das heißt ja dann immer so, wenn wir unseren Planeten retten wollen, unser Planet, der kreist auch um die Sonne, wenn, was weiß ich, ganz, ganz andere Dinge passieren, ja, aber damit ist ja eigentlich gemeint, dass wir uns unserer Existenzgrundlage entziehen. Wir finden dann einfach keine Lebensbedingungen mehr vor, dass wir unsere Felder bestellen können, dass genug Wasser da ist, dass eine Temperatur da ist, in der wir gut leben können. Und wenn wir weiter so radikal des Wachstums wegen, was halt unweigerlich an Kapitalismus gebunden ist, weitermachen, dann werden wir unsere Existenzgrundlage verlieren. Schon allein deswegen muss dieses System überwunden werden. Und aus meiner Sicht gibt es da gute Modelle, das in eine Kreislaufwirtschaft zu überführen. Ja, aber und diese ganzen Aspekte, die du benennst, ich finde, das sind Gesellschaftsverträge, das ist Politik, das ist ganz unabhängig des Wirtschaftssystems, müssen wir das natürlich auch miteinander hinbekommen. Aber ich würde nicht sagen, dass wenn wir ein anderes Wirtschaftssystem hin etablieren, sind diese Fragen gelöst. Die werden sich dann genauso stellen.
Also da kann ich ja auch zentral nochmal sagen, dass ich den Kapitalismus nicht als reines Wirtschaftssystem betrachte. Also für mich ist der Kapitalismus kein Wirtschaftssystem, sondern das ist für mich die Bezeichnung für unsere Gesellschaft, für unser Gesellschaftssystem. Ja, das stimmt. Und dass es so einen wirtschaftlichen Beiklang hat, ist auch berechtigt, weil es eben damit zusammenhängt, dass unser Gesellschaftssystem das ist, was die Wirtschaft und das Wachstum und eben Arbeit zu dem zentralen Aspekt des Lebens erklärt. Und deswegen hängt es damit eben zusammen. Mhm, aber für mich greift der Kapitalismus über die Wirtschaft hinaus.
Da gebe ich dir recht.
Und da würde nämlich auch meine Position jetzt wieder herkommen, dass ich sagen würde, ja, ich stimme dir total zu. Die politischen Probleme, das ist keine Sache, die man nur aus der Ökonomie betrachten muss. Aber um die politischen Systeme angehen zu können, muss man eben die Wirtschaft auf ihren Platz verbannen.
Das stimmt.
Und die aber politischen Probleme
wirklich in den Blick nehmen. Das wirst du halt in jedem System wirst du das finden. Du wirst in jedem System eine Elitenausprägung finden und die Bedürfnis, oder was heißt das Bedürfnis? Es ist schwer, davon von Bedürfnis zu sprechen, aber eine Klasse, die auch in einem herrschaftlichen Sinne daran interessiert ist, den größten Teil des Kuchens zu bekommen. Und wenn diese Klasse dann auch wieder halt quasi sehr wirkmächtig wird. Und dann findest du, wie im Kapitalismus jetzt auch, halt bis ins Kleinste, die Sprache, wie wir Rollen definieren, wie wir miteinander umgehen, wie wir uns beziehen, wie wir Freizeit leben. Mittlerweile ist der Kapitalismus ja überall. Und du findest in allem diese herrschaftlichen Prinzipien, die es natürlich zu überwinden gilt, wenn es darum geht, eine emanzipierte, gleichberechtigte Gesellschaft zu bauen. Aber dieser Auftrag, den haben wir so oder so.
Ja, da würde ich auch vollkommen mitgehen. Das finde ich eigentlich auch ein ganz gutes Schlusswort, weil wir haben ja jetzt doch auch schon wieder eine ganz schön lange Zeit palavert. Und ich würde sagen, wir sind
jetzt...
Wir
hatten eigentlich andere Pläne, gell? Aber ist doch geil.
Wir sind jetzt nicht zu den Themen gekommen, die wir vorher so ein bisschen im Blick genommen hatten. Fand ich jetzt aber auch nicht schlimm. So war es ein bisschen eine spontanere, streitbare Folge, glaube ich. Oder in der wir auch ein bisschen mehr einfach so ein paar Themen einfach an uns gegenseitig irgendwie mit konfrontiert haben. Und das ist ja auch spannend und vielleicht adressieren wir dann einfach nächste Woche die Themen. Ich finde trotzdem, dass sich das ja auch ganz gut einfügt. So, letzte Woche haben wir allgemein über Entfremdung diskutiert, heute nochmal über ein paar konkretere Fakten, wo wir vielleicht dann unsere Entfremdungskritik dran auch entfalten würden. Und dann können wir ja uns in den nächsten Wochen mit Intellektualismus und vielleicht auch dem, was heute auch schon ein bisschen angeklungen ist, beschäftigen, nämlich Faschismus als so eine extrem widerwärtige Folge unseres gesellschaftlichen Systems oder als etwas, das darin ja scheinbar begründet zu sein oder auch darin liegt, in der Art und Weise, wie wir aktuell Gesellschaft leben.
So machen wir das.
Ja.
Alles klar, dann bis dann.
Bis dann.
Wenn ich lese, was die meisten von den ökonomischen Begründern unserer gesellschaftlichen Verhältnisse geschrieben haben, kann ich mich einer gewissen Verachtung, vermischt mit Wut, kaum erwehren. So viel Einfalt findet man und derart niederträchtig wird dort bis ins Absurde über die Sache gestritten. Es wäre wie in der Geschichte vom Elefanten auf dem Mond, wären die Folgen nur nicht so furchtbar. Für etwas, das nicht anderes als Diebstahl, Erpressung und Raub ist und sein kann, einen rationalen und legitimen Ursprung zu suchen, Damit muss der Gipfel des Wahnsinns bei den Eigentümern, der höchste Grad ihrer Verwirrung, in die Verderbtheit des Egoismus sonst aufgeklärte Geister geworfen hat, erreicht worden sein. Pierre-Joseph Proudhon.